Samstagsuni im Wintersemester 2014-2015. Der Erste Weltkrieg im Spiegel der Künste. Fünfter Vortrag. Professor Dr. Angeli Jansen. Paul Klee. Am Krieg vorbeisehen.
So, herzlichen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass Sie alle gekommen sind. Ich freue mich sehr. Und ich freue mich auch, dass die Technik jetzt klappt. Denn normalerweise arbeite ich tatsächlich lieber mit Dias, weil die irgendwie berechenbar sind. Was hier passiert. So, jetzt hoffen wir mal, dass das klappt. Also die erste Pointe ist sozusagen schon längst verschenkt, damit lebe ich jetzt. Und wir testen das jetzt gar nicht mehr, wie das wäre, das wegzumachen. Es gibt nämlich eine Einleitung, bevor ich zu den Bildern komme. Paul Klee, den Sie alle kennen, ist nicht für Kriegsbilder bekannt. Paul Klee hat von 1876 bis 1940 gelebt, war also von zwei Weltkriegen direkt betroffen, aber er hat das Thema Krieg nicht oft behandelt. In seinem sehr umfangreichen Werk von knapp 10.000 Arbeiten finden sich vielleicht 30, die sich auf den Ersten Weltkrieg beziehen lassen, vielleicht 50, die irgendwie mit Fliegen und Flugzeugen zu tun haben und eine nicht genau bestimmbare Anzahl von Arbeiten, die irgendwie düstere Stimmungen zeigen. Kunsthistoriker können natürlich die ikonografisch nicht genau bestimmten Bilder, und das sind bei heutiger Kunst, also seit dem Ende der Ikonografie fast alle, die können also solche Bilder natürlich nehmen, um als Kurator, Vortragender, Schreiber, wie auch immer, ein Thema zu illustrieren. Aber eigentlich liegt bei Klee eine Konzentration auf Kriegsthemen überhaupt nicht nahe. Eben das interessiert mich hier. Ich habe also nicht vor, die vielleicht 30 Bilder zu zeigen, die den Krieg illustrieren können, sondern ich habe vor, die Bedeutung des Kriegs im Gesamtwerk von Klee zu untersuchen und zu zeigen, wie Klees Haltung mit dem Krieg zusammenhängt. Vielleicht wird gerade so auch etwas von Kunst und Krieg überhaupt deutlich. Das erste Bild haben wir schon. Bei anderen Künstlern ist die Kriegsthematik wesentlich deutlicher. Sie alle kennen Käthe Kollwitz 1924 etwa mit diesem Plakat. Sie kennen Bilder wie die von Georges Gross, ein Granatloch 1915. Sie haben sicher Vorstellungen davon, dass Künstler wie Otto Dix krepierende Granaten 1916-17 gezeichnet haben. Künstler sind an solchen Sensationen interessiert, können mitleiden, wie etwa Max Beckmann hier mit seiner Granatendarstellung von 1914. Oskar Kokoschka kennen wir als einen Künstler, der erst als Kriegsmaler, dann aber als absoluter Pazifist im Krieg gemalt hat. Die Futuristen, Gino Severini, etwa hier mit seinen Reitern mit Lanzen 1916, verherrlichen den Krieg. Oft sind Künstler dabei, traditionelle Themen wie etwa die Sintflut auf den Krieg zu beziehen. Solche Darstellungen könnten wir etwa bei Kandinsky finden. Ich zeige Ihnen noch zwei Beispiele und mache dann Schluss mit anderen Künstlern. Egon Schiele etwa zeichnet einen kranken Russen 1915, Erich Heckel, einen toten Soldaten 1915. Also viele Künstler machen im Krieg das, was sie anderswo auch tun würden. Sie beobachten, zeichnen das, malen das, dokumentieren, was es gibt. Paul Klee macht es nicht. Paul Klee war eingezogen, aber er war nicht an der Front. Er und seine Familie waren nur leicht, das heißt nicht durch Flucht, Vertreibung oder Bombenangriffe betroffen. Damit will ich natürlich nicht relativieren, dass seine Freunde starben, dass er eingezogen wurde und fürchten musste, an die Front kommandiert zu werden, dass er von seiner Familie getrennt war und natürlich den Krieg gar nicht übersehen konnte. Aber er hatte doch die Möglichkeit, distanzierter zu sehen als die, die etwa an der Front waren. Eben deswegen gibt es von Paul Klee auch wohl keine Werkgruppe zum Krieg. Weil das kein naheliegendes Thema war, wurde es auch lange Zeit nicht untersucht. Von 1979 gibt es einen Aufsatz von Karl Otto Werkmeister, Paul Klee im Ersten Weltkrieg. der das Thema 1979 behandelt hat. Und es gibt gerade zu Klee seit 1920 ungeheuer viel an Publikationen. Die Uni Freiburg verzeichnet etwa knapp 400 Monographien. Seriöse heutige Buchhandlungen, die spezialisiert sind, haben etwa 100 lieferbare Titel zu Klee vorrätig. Im Internet findet man, ich weiß nicht wie viel. Die umfangreiche Literatur zu Klee im Krieg gibt es aber erst neuerdings. Das Gedenkjahr 2014 ist dafür offenbar wichtig. Vorher, also Werkmeister, vorher ein Katalog, Paul Klee in Schleißheim und ich flog, 1997, aber dann mit dem Gedenkjahr Dietrich Schubert, Künstler im Trommelfeuer des Krieges, Paul Klee, Mythos Fliegen, die Ausstellung in Bonn 1914, die Avantgarden im Kampf, haben Sie vielleicht gesehen, vielleicht davon gelesen, Weltenbruch, die Künstler der Brücke im Ersten Weltkrieg ist ein Titel, Sie starben jung, ein anderer, zu Dichtern, Fotografen, zum Sturm, wozu auch immer, gibt es gerade jetzt sehr viel an Literatur. Und in dem Zug gibt es auch viele Untersuchungen zu Paul Klee. Ich möchte nun fragen, wie passt die Haltung von Paul Klee im Krieg mit seinem Lebenslauf zusammen und mit unserem Bild von Klee? Und möchte dafür zunächst mal den Lebenslauf von Klee ein bisschen rekapitulieren. 1976 in Bern geboren, der Vater Deutscher, also auch Klee Deutscher. Bitte? Danke. 1876 in Bern geboren, ich sehe, Sie sind noch nicht eingeschlafen. In Bern geboren, aber deutscher Staatsbürger ist trotzdem wichtig, also der Vater als Deutscher. 1898 in München an der Akademie. Zeichnet er, wird aber nicht sehr geschätzt, geht zurück nach Bern, beschäftigt sich viel mit Musik als Geiger, reist nach Italien, nach Paris, Berlin. 1906 ist er dann wieder in München. 1907 wird nach der Heirat mit Lilli Stumpf sein Sohn Felix geboren. Und als der Krieg dann ausbrach, war Klee also 36 Jahre alt. Vor dem Krieg hatte er malen gelernt. Er spielte, wie gesagt, Geige, war Konzertkritiker. Er hatte sich erst nach 1901 für die Malerei und gegen die Musik entschieden. Das erklärt eine gewisse Aufmerksamkeit für Stimmungen, eine gewisse Kultivierung im Beschreiben von Relationen, Formen, Lehren. Das haben Musiker eher als andere, dass sie also über Bedingungen, über Gesetze, über Entwicklungen, Zeit, solche Sachen genauer schreiben können, das genauer wahrnehmen können. Und Klees Interessen sind sicher von diesen frühen bestimmt. Ich möchte Ihnen jetzt ein paar frühe Bilder zeigen, die man natürlich als Kriegsahnungen oder als Interessen an solchen Problemen verstehen könnte, die ich aber zeigen möchte als Bilder, die Klee deutlich machen als jemanden, der sich für bestimmte Probleme schon früh interessiert. 1903 malt er hier zwei Männer, einander in höherer Stellung vermutend, begegnen sich. Und es ist natürlich ein komisches Bild. Also wie hier jeder, eben weil er glaubt, der andere ist mehr wert, sich also so klein wie möglich macht, wie hier jeder hässlich ist. Der Held mit Flügel, 1905, ist auch eins von den Bildern aus diesem Kontext. Der Kommentar von Paul Klee dazu. Der Held mit dem Flügel, von der Natur aus mit einem Flügel besonders bedacht, hat er sich daraus die Idee gebildet, zum Fliegen bestimmt zu sein, woran er zugrunde geht. Von 1905 auch der greise Phönix, also der Vogel, der aus der Asche wieder aufersteht. Und Sie sehen an diesen drei Beispielen, dass Paul Klee um diese Zeit, also deutlich vor dem Ersten Weltkrieg, in großen Gegensätzen denkt. Fliegen und stürzen, vergehen und auferstehen. Solche Themen muss man nicht überbewerten. Es geht nicht um Kriegsahnungen, sondern um seinen Blick auf solche Probleme, auf solche Interessen, um Klees Interessen überhaupt. Klee kennt zeitgenössische Künstler, bemüht sich um Kontakte. 1808, 9 in München hat er Van Goghs Bilder gesehen und Cézannes. 1911 Macke, Kandinsky, Münter, Werefkin, Jawlensky, die Künstler des Blauen Reiter kennengelernt. 1912 Franz Marc, was damals noch schmeichelhaft war für Paul Klee. Marc war wesentlich bekannter. In Paris lernt er Robert Delaunay kennen, übersetzt dessen Schriften, sieht Werke von Picasso und Braque und ist also jemand, der vor dem Ersten Weltkrieg auf der Höhe der Zeit ist, der die Künstler kennt, die wir auch heute für wichtig halten und die die Zeit bestimmt haben. Der Kubismus, den er 1912 in Paris kennenlernt, ist ihm außerordentlich wichtig. Die Facettenstrukturen scheinen ihm zu passen. Wenn wir bei einem frühen Klee von 1910 oben links sehen, Häuser im Park, dann schleichen sich hier solche Facettenstrukturen ein. Etwa gleichzeitig malt Piet Mondrian solche Bilder. Das liegt irgendwie in der Luft, dass man sich für solche Strukturen interessiert. Und bei einem kubistischen Bild möchte ich darauf genauer eingehen, weil dieses Interesse am Kubismus wichtig ist, um Klee überhaupt zu verstehen. Kubismus könnte man bei Braque und Picasso zeigen. Ich zeige hier ein Stillleben von Georges Braque, das Stillleben mit Harfe und Violine aus Düsseldorf 1911. Und Sie sehen hier die Harfe und die Violine mit Mühe. Aber Sie sehen Facettensysteme, die deutlich machen, dass es hier um irgendetwas Körperliches, um irgendetwas Verschattetes, Beleuchtetes geht, um irgendetwas Gegenständliches. Und was das genau ist, sehen Sie durch einzelne gegenständliche Anklänge genauer. Sie haben Zeichen für einzelne Gegenstände im Bild, aber eigentlich gibt das Bild die Gegenstände nicht wieder, sondern zeigt sie in einer Facettenstruktur, die deutlich macht, wir sehen Gegenstände eigentlich immer nur aus einer Perspektive, aber das ist ja nicht das, was wir normalerweise sehen. Wenn wir es mit einer Violine zu tun haben, wenn wir es mit einem Glas, einer Karaffe, mit all diesen kubistischen Gegenständen zu tun haben, dann sehen wir die ja nicht nur aus einer Ansicht, wie die traditionelle Malerei die gibt, sondern wir sehen sie, wenn wir mit denen wirklich umgehen, aus verschiedenen Ansichten. Und diese Multiperspektivität, die wir im Alltag immer haben und für selbstverständlich halten, können traditionelle Bilder so nicht wiedergeben. Das Interesse, das zu zeigen, bestimmt den Kubismus, bestimmt Braque und Picasso. Und das interessiert auch Klee, aber ihn interessiert eigentlich weniger das sozusagen bildtheoretische Interesse, wie können wir Gegenstände überhaupt richtig abbilden, sondern ihn interessieren diese Facettenstrukturen. Für Braque und Picasso sind sie ein Zeichen für Gegenständlichkeit, ganz abstrakt schlechthin. Paul Klee übernimmt sie sozusagen wörtlich in Zeichnungen wie diese, Am Abgrund, 1913. Er versteht diese kubistischen Facetten, als seien sie ein naturalistisch abgebildetes Gebirge oder irgendetwas von der Art und rechnet sozusagen das, was bei Picasso und Braque gar nicht als Abbildung, einansichtige Abbildung gemeint ist, zurück in eine andere Bildsprache, zeigt uns hier eine Art von Felsformation, wo oben jemand steht am Abgrund. Dieses am Abgrund wird man natürlich bedenken können, darauf komme ich gleich, aber zunächst mal möchte ich Ihnen Klee mit einem Selbstzitat zeigen, als jemanden, der jetzt nicht einfach zu blöd ist, um die Kubisten zu verstehen, sondern der genau weiß, was die eigentlich machen und wollen und der es aber anders macht. Die Sage von dem Infantilismus meiner Zeichnung muss ihren Ausgangspunkt bei jenen linearen Gebilden genommen haben, wo ich versuchte, eine gegenständliche Vorstellung, sagen wir einen Menschen, haben wir hier oben, mit reiner Darstellung des linearen Elementes zu verbinden. Wollte ich den Menschen geben, so wie er ist, dann brauchte ich zu dieser Gestaltung ein so verwirrendes Liniendurcheinander, und das dürfen Sie jetzt gerne mit dem Kubismus verbinden, dass von einer reinen elementaren Darstellung nicht die Rede sein könnte, sondern eine Trübung bis zur Unkenntlichkeit einträte. Die haben wir ja bei kubistischen Bildern. Außerdem, sagt Klee weiter, will ich den Menschen auch gar nicht so geben, wie er ist, sondern nur so, wie er auch sein könnte. Klee ist also alles andere als kindlich und naiv, sondern er sieht, was die tun, nutzt das für sich, aber anders. Das Bild vor der Auferstehung 1913 links zeigt irgendein Chaos, was wir ja also jetzt mit der Auferstehung verbinden, was wir wohl mit Tod verstehen müssen. Vor der Auferstehung steht der Tod, wo also jetzt rätselhaft dieses Facettensystem nicht zu einem Felsen umgedeutet ist, sondern zu was ganz Abstraktem. Das Bild rechts, Pracht im Kleinen, zeigt sowas wie Mikrostrukturen, die wir vielleicht am Mikroskopen sehen könnten, und deutet die kubistischen Elemente jetzt wieder ganz anders um. Dieses Bild, als Gott sich mit der Erschaffung der Pflanzen trug, von 1913, zeigt so etwas wie die Ursuppe. Irgendwas wird hier konzipiert, aber ist noch nicht so recht da. Und all das sind Bilder über die ganz großen Themen. Auferstehung, Schöpfung, Strukturen der Welt und der Mensch darüber und darin. Und man könnte bei all diesen Bildern natürlich den Krieg hineingeheimnissen und den Kubismus selbst als Zeichen von Zersplitterung und von Chaos verstehen, wie der ja auch oft verstanden worden ist. Aber Klees Position ist nicht wie die von Fernand Léger, der schreibt: All den Idioten, die sich fragen, ob ich noch Kubist bin oder sein werde nach dem Krieg, wenn ich zurückkomme, kannst du sagen, ja, mehr denn je. Denn etwas Kubistischeres als einen Krieg wie diesen gibt es nicht, wo ein Mann mehr oder weniger ordentlich in mehrere Stücke zerfetzt und in alle vier Himmelsrichtungen geschleudert wird. Klee versteht die kubistische Bildsprache nicht als Zeichen von Zerstörung, obwohl es da Anklänge gibt, aber er versteht sie auch anders. Und er versteht sie nicht als bildkunsttheoretisch wie Braque und Picasso, sondern versteht sie sozusagen direkt, entnimmt dem eine gewisse Kleinteiligkeit, die in seinen Bildern ab jetzt ja bleibt, entnimmt dem Kubismus das Interesse an Strukturen. Die Formate bei Klee sind immer irgendwie handlich, immer wie geschrieben, immer wie Diagramme, Skizzen, Persönliches, wo man etwas jetzt mal also ausprobiert. Es sind nie für ein großes Publikum berechnete große Bilder. Immer interessiert ihn an den einzelnen Darstellungen doch etwas Schönes, Gelungenes, Skurriles, Seltsames. Und mit diesen Kenntnissen geht er 1914 nach Tunis. Und Sie kennen die berühmte Tunis-Reise mit den Aquarellen, wo er mit Auguste Macke und Louis Moyer zusammen war und wo er schrieb: Die Farbe hat mich, ich brauche nicht nach ihr zu haschen, sie hat mich für immer, ich weiß das. Das ist der glücklichen Stunde Sinn. Ich und die Farbe sind eins, ich bin Maler. Jetzt haben wir 1914 den Klee, den wir kennen und mögen. Am 28. Juli ist dann der Beginn des Ersten Weltkriegs, kurz nach dieser Reise nach Tunis. 1914 fällt August Macke, ich zeige Ihnen hier das Freiburger Bild links von 1907, rechts eins von 1914, die Tunisreise natürlich. August Macke fällt im September nach 2 Monaten Kriegsdienst. Klee schlägt sich durch, schreibt sehr kritisch über Marc, mit dem er korrespondiert. 1916 am 4.3. fällt auch Franz Marc. Den Turm der blauen Pferde hier kennen Sie, Wildschweine vielleicht, also diese Tierdarstellungen. Und Klee schreibt kritisch über Marc, bevor er selbst einberufen ist. Er schreibt, das Soldatenspiel müsste ihm verhasster sein, noch besser gleichgültig. Er schreibt von sich selber, mir ist der Krieg innerlich gleichgültig, aber auch der sanfte Trug des Berner Milieus taugt mir gar nichts. Ich habe mit wirklichen Köpfen zusammen Blut geleckt, in Berlin, meint er. 1916 fällt also Franz Marc, gleichzeitig mit der Nachricht vom Tod seines Freundes kommt die Nachricht der Einberufung. Klee wird geschont. König Ludwig III. Von Bayern oder dessen Sohn Ruprecht, wie auch immer, da gibt es auch verschiedene Varianten, erlässt die Anweisung, nach der die begabten Münchner Künstler ab jetzt zu schonen seien. Das trifft jetzt Paul Klee. Und es betrifft ihn doppelt. Also einerseits profitiert er davon, andererseits sieht er die große Verantwortung, dass er nach dem sozusagen Opfertod seiner Freunde jetzt ja überlebt, bessere Chancen hat und damit auch die größere Verantwortung. Klee schreibt zum Krieg genau da, anders als Macke und Mark, grenzt sich ab jetzt von denen ab und schreibt etwa, ich habe den Krieg längst in mir gehabt, daher geht er mich innerlich nichts an. Er grenzt sich ab von der Kriegsbegeisterung, die er bei seinen Freunden sah, sieht das sozusagen pragmatischer. Nach Landshut kommt er in die Rekrutenausbildung als Infanterist. In Schleißheim bei München im Sommer 1916 ist er in der Fliegerschule. In Gersthofen bei Augsburg ist er dann ab 1917 in der Fliegerschule, Kassenverwalter, Landsturmmann, Pionier, ab 1918 Gefreiter. Die Aufgaben sind malen, Flugzeuge anmalen, fotografieren, Flugschule begleiten, Buchhaltung, Flugzeuge zu Einsatzorten bringen. Diese Tarnmalerei kommt im Ersten Weltkrieg auf und Picasso hat Gertrude Stein zufolge irgendwann in Paris eine camouflierte Kanone gesehen und hat, also völlig verblüfft und erfreut und natürlich ironisch gerufen, c'est nous qui avons fait ça. Also wir Kubisten haben das hingekriegt, dass die jetzt ihre Kanonen so anmalen. Franz Marc hatte vorher in einem Brief geschrieben, dass er sich damit vergnügen, bei Tarnbemalungen Anregungen aus der abstrakten Malerei zu nehmen. Er hatte geschrieben, 9 Zeltplan bilden eine Entwicklung von Monet bis Kandinsky. Und Sie sehen, dass hier also sozusagen eine praktische Anwendungsmöglichkeit des Kubismus im Krieg ausgerechnet von Klee dann auch so verfolgt wird. Und es ist schon natürlich interessant, aber auch eine Spur oberflächlich, also jetzt genau hierauf zu gucken. Klee begleitet Flugzeuge, die damals noch per Eisenbahn verschickt werden zu ihren Einsatzorten, nach Köln, nach Belgien, nach Nordhofen bei Cuxhaven. 1918 wird er unversehrt aus dem Kriegsdienst entlassen. 1920 wird er dann ans Bauhaus nach Weimar und Dessau berufen, wird einer der ganz großen Lehrer der klassischen Moderne. Ab 1921 erscheinen die vielen Veröffentlichungen zu Paul Klee. 1928/29 macht er nochmal eine Reise nach Ägypten. 1930 muss er zur Düsseldorfer Kunstakademie wechseln, weil er es am Bauhaus nicht mehr aushält. Aber 1933 wird er auch dort beurlaubt und lebt ab da in der Schweiz. 1937 sind 37 seiner Arbeiten in der Ausstellung Entartete Kunst zu sehen. 1937 hat er sozusagen die Genugtuung, dass Picasso und Braque ihn in Bern besuchen. 1940 stirbt er. Paul Klee war also nicht an der Front. Was er gesehen hat, können wir uns ansatzweise vorstellen. Klee dokumentiert das Gesehene nicht mit Zeichnungen. Er ist zudem kein guter Zeichner. Als ihn sein Vorgesetzter irgendwann bittet, ihm einen bayerischen Löwen in sein Album zu malen, schreibt er in seinem Tagebuch ganz hilflos, wie macht man das? Er braucht das auch nicht, denn also mit dem Ersten Weltkrieg übernimmt die Fotografie die Rolle des Abbildens. Fotografie ist jetzt so weit entwickelt, dass man natürlich auch noch Kriegsmaler losschickt, um etwas zu dokumentieren. Aber eigentlich hat die Fotografie längst die Aufgabe der Maler übernommen und ist sozusagen an die Stelle der Historienmalerei getreten. Für Paul Klee ist diese Art von Dokumentation gar nicht das Problem. Der kann auch fotografieren und tut es. Er schreibt ausdrücklich, der heutige Künstler ist mehr als eine verfeinerte Kamera. Er ist komplizierter, reicher und räumlicher. Er ist Geschöpf auf der Erde und Geschöpf innerhalb des Ganzen, das heißt Geschöpf auf einem Stern unter Sternen. Er dokumentiert, wenn man das so nennen will, in seinem Tagebuch. Er schreibt auf, was er dort erlebt, seine Ausführungen zu Unfällen, etwa auf den Flugplätzen, sind auffällig zynisch. Er schreibt hier, für die Fliegerschule war ein Unglückstag. Früh stürzte einer und brach sich verschiedene Knochen. Nachmittags fiel ein Leutnant aus beträchtlicher Höhe zu Tode. Guten Appetit für die morgige Sonntagsfliegerei. Ich sitze ja warm und sicher und kenne im Innern keinen Krieg. Die Isonzo-Schlacht, die den Italienern verderblich ist, ist ja auch nur dazu da, damit wir etwas früher nach Hause kommen. Das schreibt er genau so nacheinander. Ich habe da nichts zwischengeschoben oder nichts ausgelassen. In einem Brief an seine Frau schreibt er, diese Woche hatten wir hier 3 Tote. Einer wurde vom Propeller bearbeitet, 2 der hutzten sich. Ein Vierter sauste gestern mit Krach und Schurf und Riss aufs Dach der Werft. Zu tief geflogen, an einer Telegrafenstange hängen geblieben. Auf dem Dach einmal aufgehupft und überpurzelt und verkehrt liegen geblieben wie ein Trümmerhäufchen. Ein Gerenne von allen Seiten, im Nu das Dach schwarz von Monteurkitteln, tragbare Leitern der Fotograf, ein Mensch rausgelöst und bewusstlos fortgetragen, gellende Kommandos, ein Kinoeffekt erster Güte. Gleichzeitig verzeichnet das Tagebuch die Sülze, die Bratkartoffeln, das, was ihn also jetzt im Alltag bestimmt. Und natürlich ist es schwer erträglich, das zu lesen. Und schon seine Frau kritisiert ihn für seine Witzelei, aber er antwortet ihr: Du nimmst das Militär eben ernst. Ich betrachte es als einen fantastischen Traum. Er schreibt in seinem Tagebuch nicht über militärische, politische, ethische Probleme. Er hält sich raus. Es gibt Überlegungen zur Schöpfung, aber tatsächlich ist das Tagebuch also merkwürdig schon neben dem, was man erwarten würde. Er profitiert von der unerwarteten Umgebung, arbeitet viel und erweitert seine Möglichkeiten. Klee hat bekanntlich mit merkwürdigen Materialien experimentiert. Hier übernimmt er den Leim, den die eben auf dem Flugplatz haben, die Leimwände, mit denen die Flugzeuge bespannen. Er übernimmt die Zeichen und Buchstaben, mit denen man Flugzeuge bemalt, also die militärischen Zeichen für seine Bilder, wenn er etwa hier solche Schablonenschriften 1918 anwendet. Der betroffene Ort von 1922 zeigt auch einen solchen Pfeil, wie man den bei solchen sozusagen unkünstlerisch gemeinten Bemalungen vermuten könnte. Der abstürzende Vogel von 1919 zeigt auch einen solchen Pfeil. Und auch die 13 in der Mittelsier, die Unglückszahl, ist von solchen Schablonen her abgeleitet. Also nicht nur der Kubismus, sondern auch sein Umgehen mit Schablonenschrift bestärken ihn darin, von naturalistischer Malerei abzugehen. Generell scheint er die äußeren Bedingungen, die er auf dem Flugplatz hat, für einen Rückzug zu nutzen. Klee hatte ein eigenes Zimmer, durfte teilweise außerhalb privat wohnen, also außerhalb des Militärbezirks wohnen, Familienbesuch war möglich. Und er zeichnet und arbeitet hier, also als ich Rekrut war, 1916, da können Sie mit viel Mühe, aber Sie können, einen Rekruten erkennen, also er testet, was er hier machen kann. Gersthofen, 1916, ein Gedenkblatt, wie Sie unten lesen können, Klees Titel stehen ja immer unten drunter und oben links können Sie vielleicht mitlesen, was er hier zu der perspektivischen Darstellung seines Zimmers schreibt: Du still allein, ihr Ungeheuer, mein Herz ist euer, mein Herz ist dein. Das ist ein merkwürdiges Liebesgedicht für seine Frau offensichtlich, eine Bestandsaufnahme dessen, was er da jetzt zur Verfügung hat. Er selbst ist unten links zeichnend liegend in seinem Bett gezeigt. Merkwürdige Art, also sich zurückzuziehen von dem Kriegsgeschehen, was ja 1916 auch schon draußen da ist. Dieser Rückzug, das Unernste, Ausweichende, Distanzierte an Klee, ist schon oft kritisiert worden. Dietrich Schubert hält ihn tendenziell für jemanden, der keine Ahnung hat, der im Gegensatz zu anderen nichts gewagt hat, für einen Egozentriker, der gut reden kann. Hat nun aber Klee einfach den Krieg ignoriert? Ist das Feigheit? Hat er sich nur nicht stören lassen? Wollte er einfach nicht sehen? Was muss man da eigentlich von unseren Erwartungen verstehen und was müssen wir von seinen eigentlich verstehen? Es gibt Bilder, die auf den Krieg direkt bezogen werden müssen, vielleicht als Kriegsahnungen jedenfalls, also sprechen schon die Titel dafür, die Angegriffenen. Das ist aber eine Situation, die so allgemein ist, dass man sie natürlich 1913 auf die politische Lage beziehen kann, dass man sie aber generell auf Angriffe beziehen kann. Auch Klees Zeichnung hier, der kriegerische Stamm, links sehen Sie die Arbeit Klees, rechts sehen Sie, wie sie im Titel des Sturm verwendet wurde. Der kriegerische Stamm hat ja etwas sozusagen Ahistorisches, Überhistorisches. Man rede zwar auch jetzt 1913 über Stämme, aber de facto klingt das ja eher nach irgendwelchen Wilden, die jetzt in den Krieg ziehen. Wie müsste man das hier eigentlich verstehen? Es treibt ihn also um. Die feurige Kapelle von 1913 ist auch also eine solche Darstellung, vielleicht von Kriegsmusik, vielleicht von Kriegstreiberei, aber immer haben wir gleichzeitig ganz andere Themen. Ich will das jetzt hier nicht lange erklären. Die listige Werbung haben Sie hier, glaube ich, alle identifiziert. Also der Mann mit bestimmten Interessen auch schon erkennbar, spricht von Liebe. Das ist natürlich eine listige Werbung, 1913. Und genau dieses Bild steht genau bei der feurigen Kapelle und den vorhergezeichneten im Werkverzeichnis. Klee macht gleichzeitig diese Bilder und das scheint mir nun außerordentlich wichtig, wenn man sich das Werkverzeichnis, 9 dicke Bände, anguckt zum Ersten Weltkrieg, also ein wirklich dicker Band, dann gibt es im Werkverzeichnis genau neben den Kriegsthemen, wo wir dann gedacht haben, ja jetzt kommt der doch darauf, ganz andere Themen, von denen wir irgendwie auch annehmen können, dass sie vielleicht was mit Krieg zu tun haben, aber tatsächlich sind das Themen, die also ganz offensichtlich einfach verschieden sind. Auf diesem Bild habe ich Ihnen 4 Bilder zusammengestellt mit verschiedenen Titeln. Links oben 1915 Flucht, Verfolgung, 2 Figuren, wo Flucht und Verfolgung offensichtlich dargestellt sind. Rechts gleichzeitig nebeneinander im Werkverzeichnis der Ausgang der Schnecken. Links unten ohne Titel, da interessiert ihn überhaupt also so eine abstrakte Abfolge, die ihn ja oben auch interessiert hatte. Rechts unten eins mit dem Titel Spuk. Und wenn wir jetzt Flucht und Verfolgung von 1915 da rausnehmen, dann relativiert sich das. Also durch diese Bilder, die er gleichzeitig macht, kann dieser Titel so wichtig nicht sein. Der Titel zeigt einen Aspekt, aber Klee sagt ausdrücklich, der Maler, wenn er wirklich Maler ist, bildet oder besser, er lässt sich bilden. Er hat keine Absicht, nicht unmittelbar. Er weiß sehr viel, aber er weiß es erst nachher. Bildunterschriften weisen nur in eine von mir empfundene Richtung. Es bleibt Ihnen, schreibt er also an seinen Adressaten, überlassen, sie anzunehmen, in meine Richtung zu gehen, sie abzulehnen oder eigene zu versuchen oder einfach stehen zu bleiben, nicht mitgehen zu können. Setzen Sie die Unterschrift nicht mit meinem Vorhaben gleich. Das kann man natürlich mit Sigmund Freud annehmen, ja, wenn er das also so nicht ausdrücklich sagt, dann ist das ja vielleicht gerade das Interessante. Aber es scheint mir sinnvoller und wichtiger anzunehmen, dass Klee bewusst Offenheit für sich herstellt, indem er merkwürdige Techniken nimmt, indem er sich sozusagen Hürden beim Malen einbaut und dass er uns Anregungen gibt, aber eigentlich die Sache offen lässt, was wir damit anfangen und dass er im Grunde gar kein Thema so weitergeben will. Er nimmt sich jetzt also nicht vor, ich zeichne jetzt mal Flucht und Verfolgung und hier ist Flucht und Verfolgung, jetzt titel ich das auch so und ihr müsst es so verstehen, sondern er zeichnet mal irgendwie, sieht aus wie Flucht und Verfolgung für ihn, er betitelt es also so und wir können dem folgen oder auch nicht und jedenfalls sind wir da also vergleichsweise frei und mit dieser Freiheit, dieser Offenheit möchte ich jetzt auch weitergucken. Es gibt ein paar ganz berühmte Interpreten, die sich mit Klee beschäftigt haben. Walter Benjamin ist da in erster Linie zu nennen, der 1940 in seinem Aufsatz zur Geschichte, also über den Begriff der Geschichte, den Engel der Geschichte von Paul Klee, der aber bei Klee Angelus Novus 1920 entstanden, behandelt. Walter Benjamin schreibt zu diesem Bild, als sei das eine Veranschaulichung seiner Thesen zur Geschichte. Ich lese es vor. Also von 1920 das Bild, 1940 Walter Benjamin. Es gibt ein Bild von Klee, das Angelus Novus heißt. Ein Engel ist darauf dargestellt, der aussieht, als wäre er im Begriff, sich von etwas zu entfernen, worauf er starrt. Seine Augen sind aufgerissen, sein Mund steht offen und seine Flügel sind ausgespannt. Der Engel der Geschichte muss so aussehen. Er hat das Antlitz der Vergangenheit zugewendet. Wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint, da sieht er eine einzige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor die Füße schleudert. Er möchte wohl verweilen, die Toten wecken, das Zerschlagene zusammenfügen, aber ein Sturm weht vom Paradies her, der sich in seinen Flügeln verfangen hat und so stark ist, dass der Engel sie nicht mehr schließen kann. Dieser Sturm treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, der er den Rücken kehrt, während der Trümmerhaufen vor ihm zum Himmel wächst. Das, was wir Fortschritt nennen, ist dieser Sturm. Das ist sicher eine beeindruckende Reaktion von Walter Benjamin und sicher ein bedenkenswerter Text zu einem bedenkenswerten Bild. Ich möchte jetzt aber nicht zu Walter Benjamin weiterreden und auch nicht mal genau zu diesem Bild weiterreden, sondern möchte Ihnen ein Bild zeigen, was Klee gleichzeitig macht. Und das ist dasselbe Muster wie eben. Gleichzeitig malt Klee, der große Kaiser zieht in den Krieg, rechts. Und tatsächlich haben diese Bilder ja viel miteinander gemeinsam. Und tatsächlich ließe sich beim rechten Bild Walter Benjamins Verständnis der Geschichte so gar nicht entwickeln. Das wäre hier vergleichsweise noch beliebiger. Und tendenziell hätte niemand von uns Walter Benjamins Text geschrieben, weil wir nicht Walter Benjamin sind, weil wir andere Vorstellungen von Geschichte, von Engeln, von allem haben. Und auch Klee selbst hätte das nicht gemacht. Also Walter Benjamin nimmt dieses Bild zum Anlass zu assoziieren und seine Deutung ist sozusagen ein eigenständiges, nicht Kunstwerk, aber ein eigenständiges Werk, das von Klee ausgeht, ohne dass es jetzt die Deutung wäre. Das ist mir wichtig. Es gibt hier im Werk von Klee Gruppen, und dies hier ist jetzt so eine Minigruppe von nur zwei Arbeiten, aber man könnte mehr zeigen, die die einzelnen Themen immer so relativieren, dass man eher über Strukturen, über das, was den Gruppen gemeinsam ist, nachdenkt, als über die einzelnen Bilder. Und wenn man über die einzelnen Bilder nachdenkt, was man natürlich machen kann, dann muss man dabei im Blick haben, dass man die eigenen Deutungen verfolgt, dass man die eigenen Interessen da rein sieht, dass das nicht von Klee intendiert war, was man sich jetzt gerade ausdenkt, dass das völlig in Ordnung ist und Klee selber gibt einem ja auch die Freiheit. Aber tatsächlich muss man nicht glauben, jetzt also die einzig richtige Deutung zu haben. Und wahrscheinlich hätte auch Walter Benjamin selber hier gesagt, ja, das Bild, mit dem lebe ich seit 20 Jahren, das interessiert mich, an dem habe ich alles Mögliche bedacht, hätte das aber auch nicht für so normativ gehalten. Es ist wichtig, sich klarzumachen, dass Klee offen arbeitet. Offenbar zeichnet er vor sich hin. Offenbar probiert er aus, wie Bildsprachen aussehen könnten. Und wir hatten jetzt ja ganz verschiedene Gruppen. Die Bilder aus Tunis sind eine Gruppe, die wir gleich identifizieren würden. Die Zeichnungen, die wir eben hatten. Jetzt also die Engel- und Figurengruppen. Vorher die Gruppen. Das sind also immer solche Gruppen im Werk von Klee mit verschiedensten Themen, wo er offensichtlich verschiedene Bildsprachen ausprobiert, ohne aber an den Themen von den Themen auszugehen, sondern immer mit der Möglichkeit, die Themen dann da hineinzusehen. Er bemüht sich um Offenheit in einem Maße, das den Surrealisten gefallen müsste. Die haben Spiele gemacht, wie dieses Onkel Otto in der Badewanne und alle möglichen Spiele, die Assoziationen freilegen und die eine gewisse Offenheit und nicht das, was wir immer schon zu wissen meinen, ans Tageslicht bringen, die also das, was wir eben nicht vielleicht wissen, ans Tageslicht bringen. Die Surrealisten müssten froh sein, wenn sie sehen, wie Klee hier arbeitet und waren sie teilweise auch. Klee zeichnet also sozusagen möglichst unbeleckt und ohne Intentionen, sieht etwas hinein, gibt uns die Möglichkeit, etwas hineinzusehen und lässt also die Sachen so offen, wie man sie überhaupt nur offen lassen kann. Das hat natürlich Schwierigkeiten, denn wenn jeder findet, was ihn interessiert bei Klee, und ich möchte wetten, Sie haben alle Ihre Interessen an Klee, die bei jedem aber etwas verschieden sind, dann kann man da verschiedene Themen illustrieren. Und ich würde natürlich das Thema Krieg mit Klee illustrieren können, wenn ich wollte. Ich könnte auch illustrieren Themen wie Engel, Blumen, Städte, Raum überhaupt, Vögel, Tiere, Zirkus, Zaubern, Schiffe, Fliegen, Musik, Kinder, Eros und Sex, Frauen, Männer, Kindliches, Gärten, Landschaften, Träume, was auch immer alles. Man kann eigentlich alles mit Klee illustrieren. Und ab da wird es ja sehr merkwürdig, wenn jeder Kurator zu einer Ausstellung die entsprechenden Kleebilder zusammensuchen kann und wenn jeder Schreiber die Bilder zusammensuchen kann und über ein Thema schreiben kann, ist das ja vielleicht das, was wir als Privatleute auch gerne machen, wenn wir uns das eben vornehmen, was uns interessiert. Ist ja legitim, aber es hat auch eine merkwürdige Art von Beliebigkeit. Es wäre mir wichtig, dass Klee an diesen Themen nicht interessiert ist, sondern dass er an allen Themen, wenn überhaupt, interessiert ist. Das, was ihn eigentlich interessiert und wo wir dann Themen rausziehen können, ist sowas wie die Abstraktion. Abstraktion, die er ja also um 1910 in der damals zeitgenössischen Kunst kennenlernen konnte. Abstraktion, die also bei vielen Denkern, all die zeitgenössischen Künstler, die überhaupt über Kunst schreiben, schreiben über Abstraktion und solche Probleme, die überhaupt ein Problem im Denken ist am Anfang des 19. Jahrhunderts. Mit dieser Abstraktion setzt er sich auseinander. Und er schreibt, dass er eigentlich nach Konstruktionen, nach abstrakten Konstruktionen sucht. Und wenn ich Ihnen jetzt also die Liste der Gegenstände nenne, die Klee hier vorschlägt, die man in diesen Konstruktionen assoziieren könnte, Stern, Vase, Pflanze, Tier, Kopf, Mensch, dann könnten wir die für dieses Bild hier mit Wald, Fachwerk oder Dach oder wie auch immer ergänzen. Jedenfalls ist Klees Äußerung, dass die abstrakten Konstruktionen, wie sie auch immer heißen mögen, konkret je nach der Richtung der herangelockten vergleichenden Assoziationen werden können, ganz sicher richtig. Das Abstrakte konkretisiert sich, die Themen werden in die Bilder hineingesehen von Klee selbst, von uns, aber eigentlich interessieren ihn diese Strukturen, die wir ja auch als erste wahrnehmen hier, also diese postkubistische Struktur von einzelnen Flächen, die hier gezeigt werden. Wichtig ist mir, dass wenn man alle Themen mit Klee illustrieren kann, man gleichzeitig feststellen muss, dass Paul Klee kein Thema wirklich wichtig ist, sondern dass ihm diese Abstraktion wichtig ist. Ich halte fest, vor dem Krieg war Klee bei seinen Interessen angekommen. Sie erinnern sich an die Tunisreise. Nach der Begegnung mit dem Kubismus hatte er seine vorher naturalistischen Bildinteressen revidiert, in Strukturen gedacht, in Abstraktionen, die zu konkretisieren sind. Er verstand sich als Maler. Im Krieg setzt er sich in einer Ausnahmesituation mit dem auseinander, was er für das Wichtigste hält. Für ihn ist der Krieg eine Art Katalysator. Er schreibt, die Zeit ist gewiss nicht leicht, aber voller Aufschlüsse. Ob meine Arbeit bei gelassenem Weiterleben auch so schnell emporgeschossen wäre wie anno 1916-17, ein leidenschaftlicher Zug nach Verklärung hängt doch wohl mit der großen Veränderung in der Lebensführung zusammen. Es wäre zynisch zu sagen, dieses Bild von 1915, die Ansicht der bedrohten Stadt Pinz, es wäre zynisch zu sagen, Klee sei im Krieg groß rausgekommen. Werkmeister hat den Verdacht immer mal, dass er das also jetzt karrieretechnisch genutzt hat. Und Klee hat sich tatsächlich auch nur deswegen einziehen lassen, weil er in Deutschland Wirkmöglichkeiten sah. Er hat also nicht darauf bestanden, in die Schweiz zu gehen, dann also eben nicht eingezogen zu werden, mit dem Risiko ja zu sterben, sondern er hat in Deutschland das Risiko, eingezogen zu werden, wie auch immer, auf sich genommen, mit der Vorstellung, nur da wird meine Karriere weitergehen. Das war karrieretechnisch offensichtlich richtig gedacht und man kann auch, wenn man die Werkverzeichnisse verfolgt, sehen, dass er im Krieg, also nach einer Flaute sozusagen 1916 mit nur 81 Arbeiten, aber immerhin mitten im Krieg, dann ab 1917 immer mehr malt, immer besser dazukommt. Und er schreibt selber, eine gewaltige Spannung liegt in uns und um uns. Welche Bereicherung, das Furchtbare zu erleben, was da kommt. Ähnlich schreibt übrigens auch Paul Beckmann, meine Kunst kriegt hier im Krieg zu fressen. Das ist im Krieg Paul Klees Haltung, mit der er sich auf das ihm eigentliche, wirkliche, absehend vom Krieg konzentriert. Nach dem Krieg geht Klee als Lehrer ans Bauhaus. Und mit diesem Gang ans Bauhaus wird er, wie eben auch schon angedeutet, und Sie werden das kennen, einer der ganz großen Lehrer. Wir kennen wichtige Zitate, wir kennen solche Diagramme von Paul Klee, davon gibt es also wieder Hunderte und Tausende. Ich möchte an ein paar von den großen Zitaten erinnern. 1919, also direkt nach dem Krieg, in der Schöpferischen Konfession schreibt er: Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, sondern macht sichtbar. Und er malt gleichzeitig so etwas wie einen Übergang ins Kosmische. Das konnte er so nicht sehen. Das ist das, was er sich ausdenkt, wie er sich also die Verzahnung des Konkreten mit dem Kosmischen denkt. Also Sie sehen ja hier eine Konzentration in der Mitte, die nach außen wie ausfasert. Also Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, sondern sie macht sichtbar. Oder ein zweites Zitat, was Sie kennen könnten. Kunst verhält sich zur Schöpfung gleichnisartig. Sie ist ein Beispiel, ähnlich wie das Irdische ein kosmisches Beispiel bedeutet. Also die Kunst verhält sich zur Schöpfung wie das Irdische zum Kosmischen, beide Male als Beispiel, als Gleichnis. Und bei dieser merkwürdigen Interesse an dem, was das Kosmische, die Idee, das Abstrakte sein könnte, müsste man jetzt noch viel weiter gucken, um Klee überhaupt gerecht zu werden. Aber ich möchte jetzt nur danach gucken, was er im Krieg macht. Und möchte danach gucken, wie er im Krieg seine Interessen an diesen kosmischen, ewigen Gesetzen so gefestigt hat, dass er dann auch Bilder 1917 hier so benennt: Tod der Idee, links Idee der Tannen. Er denkt über Idee, über das Kosmische, über das, was den Augenblick übersteigt, nach und versteht sich dabei auch gleichzeitig ja, gottähnlich. Jedenfalls gibt es Zitate: Kunst verhelfe dir, die Hülle abzulegen, dich auf Momente Gott zu wähnen. So wie Gott die Schöpfung geschaffen hat, so schafft der Künstler die Kunst. Es geht ihm nicht um Abbilden, nicht um Kunst als Spiegel. Das Dokumentieren ist überhaupt nicht sein Problem. Er denkt über die Gesetze der Schöpfung nach. In diesem Sinne denkt und malt er abstrakt. Er sieht an den jeweiligen Gegebenheiten vorbei. Seine Porträts sind gar nicht erwähnenswert. Er ist auch kein großer Porträtist, auch kein Selbstporträtist. Er macht da ein programmatisches Bild mit geschlossenen Augen, das jetzt sozusagen nicht der naturalistischen, obwohl es was Karikaturhaftes ist, man erkennt ihn schon wieder, aber das Programmatische, das das Bild hat, ist mir jetzt hier wichtiger. Er zeigt in diesem Selbstporträt von 1920 sich mit geschlossenen Augen und hatte 1915 diese geschlossenen Augen längst in seinen Schriften kultiviert. Er hat geschrieben: Ich habe den Krieg längst in mir gehabt, daher geht er mich innerlich nichts an. Um mich aus den Trümmern herauszuarbeiten, musste ich fliegen und ich flog. In jener zertrümmerten Welt weile ich nur noch in der Erinnerung, wie man zuweilen zurückdenkt. So bin ich abstrakt mit Erinnerungen. Welch beträchtliches Schicksal, vage zu sein zwischen hüben und drüben, vage auf der Grenze des gestrig-heutigen. Heute ist der gestrig-heutige Übergang. In der großen Formengrube liegen Trümmer, an denen man noch teilweise hängt. Sie liefern den Stoff zur Abstraktion. Klee beschreibt, wie er in der Nähe seines Arbeitsplatzes, also des Militärflugplatzes, der draußen arbeitet und nennt das Freilichtatelier. Und er schreibt dann weiter: Alles Tun ist hier nur mechanisch. Wesentlich ist nur ein voller, langer Augenaufschlag nach innen. Klee sieht an den einzelnen Gegebenheiten vorbei, sieht nach innen, sucht Strukturen. Seine naturalistischen Arbeiten lässt er jetzt überhaupt ganz. Er versucht, eine neue Bildsprache zu finden und versucht also mit diesen Gruppen, die ich Ihnen gezeigt habe, also immer neue Ansätze für immer neues Verständnis von Abstraktion zu finden, ohne sich aber um das, was ringsum ist, zu scheren. Er kultiviert geradezu eine Entrücktheit. Er schreibt, diesseitig bin ich gar nicht fassbar, denn ich wohne gerade so gut bei den Toten als bei den Ungeborenen. Das ist auch sein Grabspruch. Etwas näher am Herzen der Schöpfung als üblich und noch lange nicht nahe genug. Dann weiter, geht Wärme von mir aus, Kühle? Das ist jenseits aller Glut gar nicht erörtern. Am fernsten bin ich am frömmsten, diesseits manchmal etwas schadenfroh. Das sind Nuancen für die eine Sache. Die Pfaffen sind nur nicht fromm genug, um es zu sehen. Und sie nehmen ein klein wenig Ärgernis, die Schriftgelehrten. Das ist natürlich hochmütig ohne Ende. Also, dass er sich hier mit Christus vergleicht und die Kritiker mit den Schriftgelehrten, ist ja auffällig, so wie er sich vorher mit Gott verglichen hat und damit die Rolle des Künstlers sehr aufgewertet hat. Klee versteht sich als den Strukturen, den Toten, dem Nicht-Sichtbaren nahe. Marx sei dem Leben noch so verhaftet gewesen und auch deswegen gestorben. Ich suche, sagt er, nach einem entlegeneren, schöpfungsursprünglicheren Punkt, wo ich eine Art Formel ahne für Tier, Pflanze, Mensch, Erde, Feuer, Wasser, Luft und alle kreisenden Kräfte zugleich. Bei all dem lenkt er also nicht ab vom Krieg. Der Krieg interessiert ihn einfach nicht. Ihn interessieren in seinem Verständnis die wichtigeren Dinge. Dieses Bild Zerstörung und Hoffnung von 1916 möchte ich jetzt hier stehen lassen, während ich also Klee noch einmal zitiere. Zerstörung und Hoffnung erinnert natürlich an die frühen Interessen von Paul Klee, die wir ja etwa bei dem Phönix, Zerstörung und Hoffnung, hin und her, die Gegensätze, die größten Gegensätze, auch schon hatten. Wenn er sich also für solche Verhältnisse, für solche abstrakten Probleme interessiert und nicht eigentlich für den Ersten Weltkrieg, dann könnten Sie natürlich zu Recht sagen, also was zeigt die denn hier? Dies ist eine Reihe über die Kunst, den Ersten Weltkrieg im Spiegel der Künste. Und Klee spiegelt den Ersten Weltkrieg eben nicht. Käthe Kollwitz wäre da vielleicht angemessener gewesen, aber ich glaube, dass Klee der Richtige ist. Klee schreibt zum Beispiel, meiner Kunst fehlt eine leidenschaftliche Art der Menschlichkeit. Ich liebe Tiere und sämtliche Wesen nicht irdisch herzlich. Ich neige mich nicht zu ihnen, noch erhöhe ich sie zu mir. Ich löse mich eher vorher ins Ganze auf und sehe dann auf einer brüderlichen Stufe zum Nächsten, zur allerirdischen Nachbarschaft. Ich suche einen eigenen, entlegenen, schöpfungsursprünglichen Punkt, wo ich eine Art Formel ahne für Mensch, Tier, Pflanze und so weiter. Der Erdgedanke tritt vor dem Weltgedanken zurück. Die Liebe ist fern und religiös. Alles Faustische liegt abseits von mir. Tausend Fragen verstummen, als ob sie gelöst wären. Der Mensch meines Werks ist nicht Spezies, sondern kosmischer Punkt. Mein irdisches Auge ist zu weitsichtig und sieht meist durch die schönsten Dinge hindurch. Diese Art von Klee, sich herauszunehmen aus dem, was ihn ringsum betreffen könnte, hat er auch mit einem Gedicht von 1903 schon beschrieben. Das möchte ich kurz zitieren und möchte dann zum Schluss kommen. Da schreibt er, zwei Berge gibt es, auf denen es hell und klar, den Berg der Tiere und den Berg der Götter. Dazwischen aber liegt das dämmerige Tal der Menschen. Wenn einmal einer nach oben sieht, erfasst ihn ahnend eine unstillbare Sehnsucht. Ihn, der weiß, dass er nicht weiß, nach ihnen, die nicht wissen, dass sie wissen und nach ihnen, die wissen, dass sie wissen. Also dieses Dämmern, nicht wissen, versteht er als die menschliche Bedingung des Lebens überhaupt, im Gegensatz zu Tieren, im Gegensatz zu den Göttern, und versteht also seine eigene Unzulänglichkeit, die immer verstandene Unzulänglichkeit, und beschreibt damit eine moderne Erfahrung, die man ja sicher auch kennt. Wenn man auf Klees Reaktionen auf den Ersten Weltkrieg jetzt nochmal zusammenfassend zurückkommt, dann sind die Bilder von Klee offen, auch im Krieg. Er malt nicht das, was er sieht, er malt das Fliegen, er malt hier und da Themen, die mit Krieg zu tun haben, aber eigentlich sind die Bilder offen. Er hat Anregungen mit den Zeichen und mit den Materialien, habe ich eben kurz gezeigt, das ist aber ein bisschen oberflächlich. Der Krieg ist ihm Katalysator, das finde ich schon entschieden spannender, dass er gerade eine Ausnahmesituation dafür für sich nutzt, seine eigene Verantwortung mit seinen eigenen Möglichkeiten jetzt überhaupt erst auszubilden. Und er denkt gerade im Krieg über das, was wichtiger ist als der Krieg nach, also um über allgemeine Strukturen, Gesetze. Der Krieg ist ihm nicht wichtig genug. Unsere Situation heute ist von der Klees völlig verschieden. Klee hatte noch nicht zwei Weltkriege erlebt. Wir haben zwei Weltkriege in der Geschichte und setzen uns damit auseinander. Heute gibt es Vernichtungswaffen anderer Art, es gibt Raumfahrt, die Technik, Glauben an kosmische Strukturen können wir so nicht wie Klee und die Künstler am Beginn des 20. Jahrhunderts. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir ganz andere Ansprüche an Kunst und ganz andere Vorstellungen vom Krieg. Wenn Sie sich mit Kunst nach dem Zweiten Weltkrieg auseinandersetzen, dann sehen Sie da jemanden wie Barnett Newman, der sagt, also Menschen müssen überhaupt mal wieder Menschen werden. Oder jemanden wie Christian Boltanski, der daran erinnert, dass jeder Einzelne wichtig wäre. Oder Anselm Kiefer, den Sie sicher kennen. An allen möglichen prominenten Orten gibt es heute Kunst, die sich mit dem Krieg und den Begleiterscheinungen beziehungsweise mit den Umständen ringsherum, also zum Beispiel mit dem Nationalsozialismus, dem Holocaust, wie auch immer, auseinandersetzt. Wir erwarten von Kunst, dass sie an den Krieg erinnert, dass sie den bezeugt, dass sie dabei hilft, also neue Kriege zu vermeiden. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist die Denkfigur, wie konntet ihr das bloß übersehen, eine der ganz wichtigen. Das kann es für Klee nicht sein. Für Klee hat dieses Vorbeisehen offensichtlich eine ganz andere Bedeutung. Und Klee kann außerdem auch nicht, obwohl es da also Parallelen gibt, die ganz spannend sind, Freud so verinnerlicht haben wie wir, die meinen, also wenn jemand etwas nicht tut, dann macht er es aus einem bestimmten Grund nicht und den verstehen wir dann besser als er selber. Nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelten Erwartungen an Kunst erscheint Klee irgendwie fragwürdig, wenn er am Krieg vorbeisieht. Klee in einer anderen historischen Situation und nicht so sehr anders als die anderen Bürger der Jahrhundertwende hat ganz andere Voraussetzungen. Er denkt pragmatisch, denkt an die Karriere in Deutschland, denkt an seine französischen Freunde, die er nicht aufgeben möchte. Und er hat furchtbar viele Ähnlichkeiten mit den anderen Künstlern der klassischen Moderne, die sich auch für Regeln interessieren. Es ist wichtig, also dieses am Krieg vorbeisehen noch einmal deutlich zu haben. Klee sieht am Krieg vorbei, wohl wissend, dass da ein Schatten ist, wohl wissend, dass andere sterben, wohl wissend, dass er mit seinem Fokus auf das, was er für sinnvoll hält, anderes ausblendet. Wer Kriegsthemen vermeidet, wer an Kriegsthemen vorbeisieht, wird damals wie heute kritisiert. Karl Einstein etwa schreibt 1931, von einem Geschlecht von neutralisierten Ästheten. Manfred Clemens schreibt von Klees realitätsferner Metaphysik. Eben habe ich schon Dietrich Schuberts heutige Kritik an Klee als Drückeberger genannt. Es ist natürlich leicht, in einer Situation, in der man selbst nicht betroffen ist, von der Verantwortung anderer zu reden, also den Künstlern das zuzuschreiben, was man in einer solchen Situation machen sollte. Viele Künstler entsprechen unseren Erwartungen eher. Ernst Ludwig Kirchner etwa, die ich zu Anfang gezeigt habe, natürlich auch, mit seinem Selbstporträt, das irgendwie cool rüberkommt. Max Liebermann, der eher kriegerisch rüberkommt, 1914, jetzt wollen wir sie dreschen. Emil Nolde beeindruckt, Max Lehvogt als offizieller Kriegsmaler sehr aufmerksam. Klee selbst denkt über Abstraktes nach. Ich zeige Ihnen hier zum Schluss das Bild Gestirne über bösen Häusern von 1916. Das ist ein zauberiger Titel. Gestirne als sichtbare Zeichen des Kosmos und auch das Böse sind hier. Man kann das Bild auf den Krieg beziehen, aber man muss nicht. Wie Klee das verstanden hat, war sicher anders als unser Verständnis. Heute ist ein Glauben an solche Strukturen nicht möglich, ein solches Bestehen auf Schöpfung und Gott. Und wir verstehen an Klees Bildern nicht mehr vom Ersten Weltkrieg, von der historischen Entwicklung, von den einzelnen Menschen, von der Taktik, von Situationen. Aber wie und wo verstehen wir überhaupt etwas vom Ersten Weltkrieg besser? Wir verstehen an seinen Bildern vielleicht etwas von unserer, auch noch, Sehnsucht nach Ordnungen, Strukturen, nach irgendwas Übergreifendem, immer Gültigem. Wir verstehen sicher aber auch mehr von der heutigen Blindheit, dem Vorbeisehen und der Niedergeschlagenheit derer, die wissen, dass sie nicht wissen und dass sie nichts ändern. Wir verstehen nicht den Ersten Weltkrieg, sondern unsere Haltung besser. Was kann ein Künstler denn tun vor dem Krieg, im Krieg, nach dem Krieg? Muss man kämpfen wie Macke und Mark? Muss man Stellung beziehen, dafür oder dagegen? Oder zählt das auch, die wichtigen Dinge im Blick zu haben, wie auch immer? Was kann ein Künstler denn tun im Krieg? Warum sollte der Künstler mehr tun als andere? Im Krieg, als Katalysator, kommt er also ganz sicher auf ganz andere Probleme. Klee sieht, wie Sie also hoffentlich im Vortrag gesehen haben, am Krieg vorbei, sieht an anderem vorbei, interessiert sich für die ganz großen Zusammenhänge, der Weltkrieg ist ihm zu klein, die kosmischen Zusammenhänge will er verstehen. Das tun wir eigentlich nicht. Vor 2-3 Wochen war hier in Freiburg ein Theaterfestival, Politik im freien Theater. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen da geguckt hat. Ich fand das total spannend. Wie gehen Künstler heute mit politischen Themen um? Wir haben jetzt hier aktuell keinen Krieg, aber politische Themen könnten da schon wichtig sein. Die gingen völlig verschieden damit um. Aber als ich mir das angeguckt habe, habe ich mich auch gefragt, ja, wieso eigentlich soll ich jetzt Krösinger oder Milo Rau oder wem auch immer mehr glauben als mir selber? Was erwarten wir uns eigentlich von Künstlern? Sind die Seismographen? Sind die klüger als wir? Sehen die mehr als wir? Informierter sind sie ziemlich sicher, ziemlich oft nicht. Formulieren die besser als wir? Warum nehmen wir Künstler als Stellvertreter für uns, gerade in solchen Ausnahmesituationen? Warum erwarten wir uns von denen solche Botschaften? An Klees Haltung ist eine heutige, die, glaube ich, doch für viele gilt, gut zu erkennen. Das Problem, der Erste Weltkrieg, ist zu groß, als dass man es überblicken und verstehen und ertragen könnte. Es ist nicht lösbar. Also sieht man daran vorbei, hat es aber wie einen Schatten dabei, der das eigene bestimmt. Klee sucht nach bleibenden Gesetzen. Andere zerstreuen sich wieder, andere sehen einzelne Situationen, Beziehungsstellen und so weiter. Klee weiß, dass er das Problem nicht löst und er löst es auch nicht. Und er weiß, dass er vorbeisieht. Danke.